Meine Damen und Herren, heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Ich freue mich sehr. Eine israelische Weltbürgerin mit rumänischen Wurzeln, Unternehmerin, Köchin, Psychologin, Ehefrau, Mutter. Es kann sich nur um Haya Molcho handeln. Herzlich willkommen, liebe Haya.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Haya, es gibt im Hebräischen keine Differenzierung zwischen dem Du und dem Sie. Ich finde das in der deutschen Sprache mitunter ganz angenehm. Wie ist das entstanden im Hebräischen, dass man im Grunde jeden duzt?
Ich würde sagen, das ist auch wie im Englischen, du hast dort auch keine Sie, aber ich würde sagen, in Hebräischen, damals, als die Leute wirklich Militärdienst gemacht haben, es war wirklich der Aufbau von Israel, ja, war, ob das ein Professor war oder ob das eine einfache Müllabfuhrarbeiter, es gab keine Unterschiede, ja. Um dort das nicht hervorzuheben, ich bin ein Sie und du bist ein Niemand, waren alle gleichberechtigt. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr gesund für dieses kleine Land, dass man nicht diese Riesenunterschiede. Noch dazu kann ich sagen, wenn ich dir du sage, ich habe trotzdem Respekt vor dir.
Gut, dann wollen wir das Gespräch in Du führen.
Sehr, sehr gerne. Mit dir auf jeden Fall.
Dankeschön. Du bist eine Sabris. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Du hast es richtig ausgesprochen. Das ist, Sabris ist Plural. Ja. Und wenn du mich nennst, ich bin eine Sabra.
Eine Sabra.
Eine Frau. Sabris ist Männer und Frauen. Ja. Und du weißt, was das bedeutet?
Eine Kaktusblüte.
Und ich sag dir, warum Kaktusblüte, ja? Weil man nennt uns Israeli, außen stachelig und innen sehr weich. Also bitte nie eine Angst haben von einem Sabre, wir sind trotzdem weich drinnen.
Du hast deine Kindheit bis zum 9. Lebensjahr in Israel verbracht.
Genau.
Dein Vater war ein reisender Zahnarzt.
Absolut.
Er hat das Land Israel bereist als Zahnarzt.
Ja.
Was war das für eine Kindheit?
Ich kann das sagen, eigentlich eine sehr aufregende, ja. Wir sind aufgewachsen mit einer tolle Familie, Großfamilie in Israel, weißt du, man lebt mehr draußen als drinnen, es ist heiß. Die ganze Neighborhood, ja, waren Freunde, Bekannten. Damals war schon der erste Eindruck, ein Tisch mit viel Essen, Gäste einladen.
Also, Gerüche,
natürlich. Der Markt, wo wir neben einem Markt aufgewachsen bin. Ich bin mitten in der weißen Stadt Tel Aviv. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Tel Aviv warst.
Ja.
Also du weißt genau wo, genau neben Shuka Carmel, der Markt.
Ja.
Und es war eine schöne Kindheit, weil was gibt es Schöneres als Familie? Die Eltern sind da. Und aber der Schock damals, ja, als ich 9 war, dass mein Vater dann weggegangen ist, ja, und dieser Kulturschock natürlich von Israel dann nach Norddeutschland.
Bremen,
ja. Es war nicht so, dass man sagt, ich übersiedle nach Italien, sonniges Land, ein bisschen die gleiche Mentalität, sondern wirklich Norddeutschland.
Stimmt es? Bevor wir nach Bremen mit dir gehen, nochmal würde ich gerne noch eine Frage stellen im Hinblick auf deine Kindheit in Israel.
Ja.
Dein Vater war Zahnarzt und nicht alle Patienten konnten ihn bezahlen, weil sie schlicht das Geld nicht hatten. Sie haben deinen Vater mit Lebensmitteln bezahlt.
Ja.
Das führte, glaube ich, zu einem Lebensmittelüberschuss im Hause Heinrich.
Vollkommen richtig. Wir waren die großzügigsten Nachbarn je. Weil mein Vater, damals hat man eine Bohrmaschine gehabt, man ist vom Dorf zum Dorf, auch arabische Dörfer, israelische und Kibbutzim, Kibbutz, Moschaf.
Die Vorstellung ist furchtbar. Ich habe Angst vorm Zahnarzt. Und wenn du so beiläufig sagst, wir hatten eine Bohrmaschine und dann ging er von Dorf zu Dorf.
So hat er angefangen, aber genau, mit seinem Motorroller, mit seiner Bohrmaschine. Er hat die Zähne gezogen oder hat eine Blombe gemacht. Und anstatt Geld gab es damals Lebensmittel. Und das war der Anfang für mich, wo ich mit Lebensmitteln und nicht nur ein Kilo, er kam dann gleich mit 100 Kilo Melanzani oder Auberginen bei euch. Und dort haben wir angefangen mit Omas, mit Nachbarn und so weiter. Auberginen mit Marmelade, eingelegte Gerichte. Das war die erste Kindheit, wo ich sagte, wir haben gemeinsam gekocht. Und bis heute kochen wir gemeinsam.
Kann man sagen, liebe Haya, Haya Molcho ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, kann man sagen, liebe Haya, dass wenn die Patienten deines Vaters vermögender und reicher gewesen wären, du wahrscheinlich zu Hause weniger Lebensmittel gehabt hättest als Kind, mit denen dein Vater bezahlt worden ist und infolgedessen wärst du wahrscheinlich auch gar nicht in die Gastronomie gegangen. Also im Grunde war dein Glück
Schicksal.
Die Armen, also nicht die Armen, aber die materiell etwas knapp ausgestatteten Patienten deines Vaters.
Ja, und das war dann Win-Win. Die waren zufrieden, sie haben tolle Zähne gehabt, wir waren zufrieden. Essen war wirklich eine Sache, was bei uns in der Familie immer eine Rolle gespielt hat, weil mein Vater war auch ein Gourmet, er war ein Feinschmecker.
Ja.
Ich kann mich erinnern, der hat uns immer Delikatessen mitgebracht. Er ist mit mir jeden Freitag, ja, Schabbat,
ja,
bevor der Schabbat anfing, in den Markt gegangen und er war ein Einkäufer, wo er jede Pastrami, ja, dort von diesen rumänischen oder diese Ikra, diese wunderbare Aufstriche. Ich war diejenige, die das geliebt hat, mit meinem Vater einzukaufen. Er war großzügig, er war ein Bon Vivant und er hat geliebt zum Essen. Und das war perfekt.
Und wahrscheinlich haben die Händler ihn auch geschätzt, denn wenn...
Er hat Geld ausgegeben.
Er hat Geld ausgegeben und ihre Produkte wurden gewertschätzt, weil es kam ein Feinschmecker, der... wusste.
Ja, der hat geliebt, der hat essen, er hat auch gerne gekocht übrigens, ja. Später, als meine Mutter verstorben war, hat er, als er älter war, auch wirklich für sich selber gekocht und Gäste eingeladen. Er liebte Grillen, er liebte Lamm, er war wirklich ein wunderbarer Feinschmecker. Ich denke wirklich sehr oft an ihn.
Er war ein reisender Zahnarzt.
Ja.
Und hat sich dann aufgemacht nach Deutschland.
Ja.
Ich glaube, er wurde eingeladen von der Bundesregierung.
Ja, er war eine Pionier der Zahnimplantologie. Ja, er hat also die ersten Nagel- und Kombi-Implantologie kamen von Professor Heinrich und er hat das wirklich mit seiner Passion, so wie ich Passion habe, war er passionierter Arzt. Und er hat mit Paris, mit einem Professor Preuß zusammengearbeitet und die waren Anfänger von Seminaren von Implantologie und so begann eigentlich seine Karriere als Chirurg für Implantologie.
Jetzt hast du schon erwähnt, der Karriere des Vaters als Arzt, als Wissenschaftler, war es zu verdanken, dass du von Tel Aviv nach Bremen gegangen bist. Du warst 9 Jahre.
Ja.
Was war der erste Eindruck dieser zweifellos sehr schönen, aber doch sehr hanseatisch norddeutschen Stadt? Was war der erste Eindruck?
Schau, wenn du mich kennst, ja, und du kennst mich ein bisschen, ja, ich bin eigentlich ein positiver Mensch und ich bin nicht so depressiv, wo ich sage, ich habe jetzt eine Kultur, der Schock war kurz, mehr wegen dem Klima, mehr wegen den Lebensmitteln, weil ich kann dir eine nette Geschichte erzählen, wir haben so einen Emma-Laden gehabt, in der Straße.
Tante Emma-Laden.
Wir waren in Osterdeich, in Bremen. Ende der Straße war ein kleiner Laden. Und wenn ich mit meinem Vater eingekauft habe dort und wir sind gewohnt am Markt, haben wir gesagt, wir wollen davon eins, davon eins, davon eins. Und dann hat sie uns wirklich tatsächlich eine Scheibe Käse, eine Scheibe Wurst. Und mein Vater hat sie angeschaut, nein, ein Kilo, ein Kilo, ein Kilo. Du, sie war die glücklichste, glücklichste Besitzer von diesem Emma-Laden. Also das waren kleine Sachen, wo ich gesagt habe, wie können die Leute nur eine Scheibe Wurst auf dem Tisch stellen, ja? Aber das war gar nichts, ja? Ich habe meinen Bruder gehabt, meine Mutter war da, mein Vater und schnell haben wir Freunde. Mhm. Und noch gesagt, wir waren Exoten, ja? In meiner Klasse wurden wir nicht ausgelacht, dass wir Ausländer sind, wie damals dann später kamen, sondern wir wurden eigentlich bewundert. Wow, das sind Kinder, die können 3 Sprachen. Und noch dazu war ich lockig, blaue Augen, ich habe geflirtet, also ich kam ganz gut an, von Anfang an. Und deswegen war mein Anfang gar nicht so depressiv.
Wann hast du das erste Mal den Eindruck gehabt, ich werde etwas Berufliches tun, was im weitesten Sinne mit Gastronomie zu tun hat, mit Essen? War das
viel später. Viel später. Das war eigentlich,
Erst wolltest du Psychologin werden.
Ja, ich habe erst mal, genau, in Bremen waren alle links. Ich war die linke, also haben dort Psychologie, Philosophie. Ich bin mit der Welle gegangen. Ich habe mich immer auch zur Psychologie interessiert. Mhm. Aber es war kurz, ich war fertig. Dann habe ich sehr, sehr schnell Sami kennengelernt. Mein Mann, er war auf der Bühne. Ich habe ihn auf der Bühne kennengelernt, durch meinen Vater wieder.
Waren die beiden Männer nicht im Flugzeug? Ist die Geschichte wahr?
Absolut.
Dein Vater war im Flugzeug und las, glaube ich, eine hebräische Zeitung?
Du kennst dich sehr gut aus.
Und?
Ja, er hat eine Zeitung gelesen.
Ja.
Also Sami, mein Vater war sehr humorvoll und hat ihn auf Hochdeutsch gefragt, seinen Nachbarn, sagen Sie mal, welche Sprache lesen Sie da? Und der Sami, stolz, Israel, die Sprache, von rechts nach links. Er hat ihn innerhalb von einer halben Stunde Israel verkauft, wie toll Israel ist. Und nach einer halben Stunde dreht sich mein Vater zu ihm hin und antwortet ihn auf Hebräisch, sag mal, was verkaufst du mir da? Ich bin selber Israeli. Und es war Liebe auf den ersten Blick.
Ja.
Weißt du, der Humor von beiden war Liebe auf den ersten Blick. Und er kam einen Tag später, mein Vater hat natürlich die Bilder von mir gezeigt, stolz, meine Tochter, der richtige Verkuppler. Sami war nächsten Tag bei uns und so haben wir uns kennengelernt.
Sami war bereits am nächsten Tag bei
natürlich,
euch.
Natürlich, er hat inszeniert in Bremen, Warten auf Godot.
Ja.
Und er hat natürlich israelische Familie, damals war selten, wir waren die einzige israelische Familie in Bremen. Und nächsten Tag, er hat das Bild gesehen, gesagt, dieses Mädchen möchte ich mal kennenlernen, klopfte bei uns an Und das war der Beginn einer wunderbaren Beziehung mit meinem Mann.
Es ist Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast immer drei Songs mitbringt. Und Haya Molcho hat mir vor dieser Aufzeichnung gesagt, ein Song hat etwas zu tun mit dem Kennenlernen zwischen mir und Sammy. Und das ist welcher Song?
Das ist auch von Sammy Davis Jr. Und Sammy, mehr brauche ich dir nicht sagen. War für mich ganz klar, wenn Sammy nicht da ist, höre ich wenigstens den Sammy Davis Jr. ein.
Mr. Bojangles.
Liebe ich.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down.
Haya Molcho ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten und das war das Lied, der Soundtrack von Sammy Davis, Mr. Bojangles, der Soundtrack des Kennenlernens zwischen Haya Molcho und Sammy Molcho, dem berühmten israelischen Pantomimen. Wie war das denn? Der war fast 20 Jahre älter.
Ja, das hat mein Vater eigentlich gar nicht wahrgenommen, als er ihn kennengelernt hat, weil das wollte mein Vater nicht, dass ich einen 18 Jahre älteren Mann heirate. Aber er war einen Tag später war er bei uns, weil mein Vater hat ihm das Bild gezeigt. Er hat gesagt, ein Mädchen zum Kennenlernen. Und er war bei uns, israelische Familie, das war ganz wichtig. Das war auch zur Zeit, als der Yom Kippur-Krieg war.
Ja.
Ja? Und das hat uns auch sehr verbunden, rein menschlich. Mhm. Aber Sami hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Er sah aus so geschnögelt, mit einem Anzug, so ein großer Kordanzug. Ich war ein Hippie, ich war gegen Kapitalismus, gegen diese zu schönen Männer. Und er hat null Chance gehabt zuerst. Aber das erste Mal, wo ich ihn wirklich, dann wirklich richtig erlebt habe, als ich ihn auf der Bühne erlebt habe, und danach war ich sprachlos. Und da habe ich gesagt, es ist ein Mensch zum Kennenlernen. Ja, noch nicht verliebt. 5 Jahre später, ich war 17, als ich ihn kennengelernt habe, 5 Jahre später haben wir erst geheiratet. Also er hat sehr lange eigentlich um mich gekämpft.
Er hat 5 Jahre gekämpft?
Ja, und sehr geduldig. Und Sami ist jemand, der sehr gerne auch loslässt. Er hat das vollkommen verstehen. Ich war viel zu jung für ihn. Er hätte mich auch niemals mit 17 nach Wien genommen. Er hat gesagt, er sagt bis heute, eine Rose muss allein aufgehen. Man kann sie nicht zwingen, aufzugehen. Und er war geduldig. Und jedes Jahr kam er genau zur richtigen Zeit, als ich gerade mit einem Freund beendet habe. Und nach 5 Jahren, weil gerade Schluss mit einem Freund, den ich hatte aus Hamburg, Hamburg apropos, und Sami kam zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle. Und das war der Beginn wirklich unserer langen Beziehung. Weil ich habe auch meinen Eltern auch gar nicht gesagt damals, dass ich nach Wien fahre. Weil für meine Eltern war das doch damals, ich fliege alleine dorthin, die waren noch konservativ. Mhm. Ich habe nichts gesagt, ich bin geflogen. Und ich wusste genau, mit ihm möchte ich auf jeden Fall probieren, mal zu leben.
Und das habt ihr probiert?
Ja. Nee, ohne zu heiraten.
Ohne zu heiraten?
Ja. Ich habe gesagt, ich möchte dich nicht heiraten. Ich will erst mal probieren, mit dir ein Jahr zu leben. Und dann entscheiden wir. Nach einem halben Jahr wussten wir, das ist es. Und wir haben dann unsere Eltern gesagt, wir heiraten und das war's. Und bis heute, wir sind über 40 Jahre verheiratet.
Du bist heute eine berühmte, bedeutende Gastronomin, Unternehmerin. Das wissen viele, aber was hast du davor gemacht? Du hast sehr spät, da reden wir gleich drüber, du hast sehr spät zur Gastronomie, zum Unternehmertum gefunden und hast vor allem den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen. Aber wie darf man sich das Leben des Ehepaars Molcho vorstellen? Die Kinder kamen spät, ihr wart 7, 8 Jahre, wart ihr...
Ich konnte nicht schwanger werden.
Ja.
Das war auch, glaube ich, das Glück, das war die Basis von uns. Ich kann es in kurze Worte erklären, ja? Ich habe geheiratet.
Gerne und auch eine längere.
Auch eine längere, sehr gerne. Wir haben leider so wenig, du hast zu tolle Fragen. Schau, es war so, dass wir, der Sami, wie du gesagt hast, Pantomime auf der ganzen Welt, der war wirklich weltbekannt. Und wir waren wie die Gypsies. Ich bin rumänischer Abstammung, ich bin ein Gypsy auch, ja? Du siehst mich locken, ich bin ein Vagabundin, ich liebe das Reisen. Wir waren wirklich 7 Jahre auf jedem Land, Indien, China, Marokko, Japan. Sami war auf der Bühne. Ich habe ihn bewundert. Ich habe es geliebt, ihn wirklich 1-2 Monate zu bewundern und ihn zu beobachten. Aber 7 Jahre lang kannst du einen Partner nicht bewundern. Das wäre auch Nein. der Tod für jede Partnerschaft. Und in der Zeit, in diesen 7 Jahren, war ich in jede Küche. Ich war ein halbes Jahr in indische Küchen drinnen, die Ärmel gekrempelt, mitgekocht, in den Märkten, um 4 Uhr früh Märkte, Gewürze, Gerüche. Das war absolut der Beginn meiner Leidenschaft. Damit werde ich irgendwann mal was machen. In den 7 Jahren konnte ich das nicht machen, weil wir waren überall. Dann kamen ganz schnell danach die Kinder. 7 Jahre waren Kinderwunsch. 7 Jahre danach kamen die Kinder. Nuriel, Elio, Nadiv und Ilan. 1 hintereinander. 7 Jahre lang wurde ich nicht schwanger und dann tschak, 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 tschak. Gott sei Dank. Und da war für mich klar, ich wollte die Kinder, ich bleibe zu Hause. Bis der Nadiv 13 war. Und dann fing es an.
Ihr habt euch nochmal... chronologisch, ihr habt euch wann kennengelernt in Bremen? Welchem
Jahr?
Da war
ich 1774, wenn ich mich nicht täusche, genau. Da habe ich den Sami kennengelernt und 78 haben wir geheiratet.
Und jetzt ist 2017 und die Ehe ist immer noch eine sehr gute Ehe. Eine
wunderbare Beziehung, auf und ab.
Mag es eine Rolle gespielt haben, dass Sami so viel weiß über die Psyche, über Körpersprache? Er hat mal auch sich sehr Gedanken gemacht über, ich habe das nachgelesen, er sagt, nach seinen Untersuchungen, also nach Sami Molchos Untersuchung, werden 80% unserer Reaktionen und Entscheidungen durch nonverbale Kommunikation ausgelöst. Er weiß sehr viel, auch über die Sprache, die wir nicht mit dem Mund sprechen. Das ist seine große Kunst, die ihn weltbekannt gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, dass...
Hat das ein bisschen, sagen wir mal, geholfen bei Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten in der Ehe?
Ich bin ganz überzeugt, weil der Sami ist ein sehr, außer dass er, ich habe ihn ja geheiratet, da habe ich gedacht, er schweigt mehr, Pantomime, aber er redet sehr viel. Ja, er ist ja auch dann zur Körpersprache, genau wie du gesagt hast, von Pantomime zur Körpersprache. Aber was unsere Ehe, ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Ehe. Und natürlich, die erste Phase ist das Verliebtsein. Dann sind die Reisen, das ist dieses Abenteuer. Und irgendwann mal muss die Tiefe reinkommen, ja? Die Freundschaft, der Humor. Und ich glaube, dass das... sehr, sehr wichtig ist, dass wir immer kommunizieren. Egal, wir streiten und ich sage, wenn ich einmal mit Sami nicht streite, dann lasse ich mich scheiden.
Wenn ihr euch nicht, ist, wenn ihr wenn nicht, wir nicht streitet, streiten, dann lasst euch scheiden.
Ja, dann lassen wir uns scheiden, weil dann ist er mir egal. Und Sami ist mir nicht egal, ich bin ihm nicht egal und wir kämpfen uns durch, durch dick und dünn, genau wie man das sagt.
Du hast, das ist jetzt eine tollkühne Assoziation, aber ich sage sie doch einmal. Du hast eine Weile mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet, nachdem du in Bremen das Abitur gemacht hast. Ja. Interessiert dich die Psyche eines Menschen mehr, als man das vielleicht von einem anderen Menschen oder von anderen Menschen vermuten darf? Ist das etwas, was dich umtreibt?
Schau, die Interesse an einem Menschen, würde ich sagen, sollte eigentlich jeder Mensch haben, ja? Weil die Wahrnehmung, wer sitzt dir gegenüber, ja? Die Liebe für einen anderen Menschen, würde ich sagen, sollte jeder haben, ja? Natürlich habe ich das vielleicht noch bestärkt und deswegen habe ich das auch studiert, ja? Für mich sind Kinder sehr wichtig, weil Kinder sind unschuldig, Kinder sind geboren mit alle Potenzial, die es gibt und die nicht zu verderben, hat mich immer interessiert. Wir haben auch später, wenn du wirst bestimmt über die Kinder auch reden, wir haben die Kinder sehr viel Freiheit gegeben. Wir haben sie sehr viel alleine machen lassen, alleine beobachtet und sie versucht, nicht kaputt zu machen durch unseren Vorstellungen, wie soll ein Mensch sein. Und das Ganze hat mich schon interessiert, als ich ganz, ganz jung war. Menschen, ich liebe Menschen, ich arbeite mit Menschen. Ich bin auch so gerne mit dir hier, weil ich dich so schätze.
Dankeschön.
Ja, wirklich.
Was macht ihr für Eltern? Du hast mal gesagt über dich als Mutter, dass du mit deinen Söhnen, die ja Schlag auf Schlag, wenn ich so sagen darf, gekommen sind.
Ja, Gott sei Dank.
Dass du sie nie behandelt hast wie Kinder. Du hast nie in der Kindsprache mit ihnen gesprochen, sondern immer auf Augenhöhe.
Absolut. Ja. Absolut. Und da, weil du sagst, Sami Körpersprache, ja, das war ja voll mit der Körpersprache. Und da haben wir sehr viel geredet, ja, weil, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wie oft passiert ein Fehler? Ein Kind ist neben den Eltern und versucht Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Und er möchte seine Mutter oder seinen Vater ansprechen. Jetzt, die Eltern haben Freunde bei ihnen zu Hause, ignorieren das Kind. Das Kind verzweifelt. Eltern ignorieren, was passiert? Ein Kind wird dann nehmen, eine Vase brechen und erst dann reagieren die Eltern. Und das ist dann zu spät. Nimm dir eine Sekunde Zeit für dein Kind. Nimm ihn in den Arm, nimm ihn wahr und er sagt, ich bin jetzt zufrieden. Und dann kannst du dir Zeit nehmen. Kinder haben für uns immer Priorität gehabt. Wir waren eingeladen, wir waren bekannt, überall. Erst waren die Kinder, dann kamen die anderen. Und das hoffentlich, und ich weiß, das hat sich sehr bewährt.
Und ihr habt das Gypsy-Leben ja auch aufgegeben.
Nicht so, wir haben sie noch in vielen Reisen noch mitgenommen. Weil auch, wenn der Sami dann inszeniert hat, der war 3 Monate in Deutschland, und haben wir die Kinder mitgenommen. Wir waren noch weiterhin Gypsies, bis die Schule anfing.
Und dann wurde er Professor am sehr renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien, genau, und hat das gelehrt, was er ein Leben lang... War das eine große Umstellung? Du bist ein Leben lang gereist. Du sagst, Gypsy, also ein Herumziehen, ist deine Identität. Du bist nicht interessiert am Stillstand. Ja. Und plötzlich aber gehen Kinder in eine Schule. Man muss zu einem Elternabend gehen. Sammy kommt abends als Professor auch mal früher nach Hause. War das eine Umstellung?
Das war die beste Umstellung, weil wenn du Kinder hast und wenn du Kinder auf die Welt bringst, kannst du nicht nur jetzt so leben wie vorher. Wenn du dich für was entscheidest, musst du auf etwas anderes verzichten. Und deswegen sage ich, es war null Problem. Ich habe das genossen, auch wieder in Wien. Ganz tiefe Freundschaften damals auch. Weißt du, wenn du dauernd unterwegs bist, kannst du nicht einmal die Zeit haben, wirkliche Freunde richtig aufzubauen, ja? In Wien war die zweite Heimat. Plötzlich war das eine Heimat. Plötzlich haben wir ein Haus. Plötzlich kamen die Kinder. Das Haus war voller Leben. Ich muss dir ehrlich sagen, die zweite Phase meines Lebens war mindestens genauso schön. Ich liebe es. Wenn ich daran denke, kriege ich noch Gänsehaut. Ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt.
Und als dann wir machen einen Sprung. Die erste Phase war das Gypsy-Leben. Die zweite Phase ist das Leben als Mutter, als Elternteil, wie man im Deutschen etwas hilflos sagt. Und dann kommt die Phase, für die du heute bekannt bist. Ja, das der letzte Sohn hatte mal mit zwar, ging aus dem Haus.
Ja.
Und plötzlich hast du dich gefragt, wie sieht mein Leben jetzt aus? Wie alt warst du, als du dir diese Frage gestellt hast? Das ist eine uncharmante Frage. Aber
Nein. Ich habe kein Problem mit Alter. Wirklich nicht. Weil ich stehe zu meinem Alter und ich glaube, ich schaue immer noch sehr gut aus, oder?
Jung geblieben, auf
jeden Fall. Ich war damals 40, Nadibi war 13 und ich habe immer gesagt, wenn ich als Mutter, weil ich ja sehr leidenschaftliche Mutter war und ich war wirklich für die Kinder da, ich habe sie zur Schule gebracht, ich war da, ich habe sie für sie gekocht. Ich wollte niemals, dass die Kinder jetzt denken, oh je, meine Mami war jetzt zu Hause für uns, wir müssen jetzt für sie da sein, weil was macht sie sonst mit ihrem Leben? Ich wusste, wenn der Nadibi 13 ist, werde ich mit meinem Leidenschaft anfangen. Ja. Und da begann das Catering. Ich habe ganz schnell ein Cateringsunternehmen aufgebaut. Ich habe wirklich für 10 Leute gekocht, bis 2000 Leute. Innerhalb von einem Jahr habe ich ein tolles Catering aufgebaut, wo man mich rumgereicht hat von Ibiza nach Mallorca, Wien, weil ich habe Dekoration und Essen in eine andere Art angeboten. Und das war eine Marktlücke. Und das war der Anfang von einem Namen. Chaya Molcho kocht sehr gut.
Ja, aber den Mut, den es bedarf. Mut spielt in deinem Leben eine zentrale Rolle, glaube ich.
Absolut. Ich springe Fallschirm und ich bin Bungee-Springerin. Ich brauche diese Adrenalin.
Moment, du bist Fallschirmspringerin.
Natürlich, mit meinen Söhnen springen wir vom Flugzeug.
Und Bungee auch.
Auch?
Noch heute, noch
natürlich.
Jetzt
vor 5 Jahren, das letzte Mal.
Meine Damen und Herren, ich bedauere es zutiefst, dass wir eine Radiosendung haben, weil wenn Sie jetzt die Augen von Chaya Molcho sehen würden, mit welcher Leidenschaft sie... Aber selbst sie wird mich nicht davon überzeugen können, dass ich je mit einem Fallschirm ein Flugzeug verlasse. Aber das ist etwas, was du brauchst.
Ja.
Diesen
Ja, das habe ich von meinem Vater geerbt. Mein Vater war auch genauso. Er hat Mut gehabt, Implantologie. Ich habe Mut gehabt, neue Sachen zu bringen. Und ich bin mutig. Bis heute machen wir immer wieder innovative, neue Sachen.
Du bist Optimistin, selbstverständlich.
Absolut. Und ich sage dir noch was.
Zu
Mut gehört auch Kritik. Wenn du irgendwas falsch machst, du hast mutig gemacht, du hast eine Kritik, das ist nicht deswegen, bist du ein schlechter Mensch. Das war nicht in Ordnung.
Ja.
Okay, Kurskorrektur, was kann ich was anderes machen?
Man darf Fehler machen.
Natürlich. Ja. Fehler gehört absolut zur Menschheit. Gott sei Dank.
Aber ich darf noch mal fragen, wie alt warst du, als du mit der Gastronomie begonnen hast?
Ja, mit 40. Mit 40. Dann, und dann war das also mehreren Jahren. Nurin und Elio, die zwei Ältesten, waren fertig mit dem Studium. Mir wurde angeboten, in Wien am Naschmarkt eine der nettesten Locations zu kaufen. Alleine hätte ich das nicht gemacht damals, weil ich war mit dem Catering voll ausgelastet. Aber ich habe gesagt, dieser Platz, dieser Markt, der mich so an Israel erinnert, ich frage die Jungs, ob sie mir nicht kurz helfen können, ein halbes Jahr. Wir bauen das zusammen auf und dann machen sie, was sie wollen. Das war prompt ein Jahr und das war mein größtes Glück.
Aber du hast es am Naschmarkt in Wien auch deshalb gemacht, weil das früher ein Zentrum jüdischen Lebens gewesen ist.
Nein, würde ich nicht sagen.
Nein?
Das war der zweite Bezirk. Der Naschmarkt war multikulturell. Das war die ganze Welt dort. Eigentlich wie in Israel. alle Nationen war, ob es Österreicher, Türkische, Muslimische, Jüdische, alle Glaubensrichtungen waren im Aschmarkt, plus dazu Markt. Was gibt es Schöneres, ein Restaurant vis-à-vis, wo du ein Gemüsehändler, Fleischhändler, Gewürzhändler, Gerüche, für mich gibt es keinen besseren Platz, ein Restaurant dort aufzumachen.
Jetzt muss man sich aber vorstellen, die Söhne, die vier Söhne sind in der Ausbildung.
Ja.
Und sie machen ja keine Gastronomieausbildung. Nein. Die waren in New York und in L.A.
Überall.
Und in Barcelona,
ja. Ja.
Wie das bei Molchus man auch so erwarten darf. Da ist keiner in Wien geblieben, sondern all around the world. Jetzt sieht Haya Molcho eine Immobilie, wenn ich richtig informiert bin, voller Ratten und voller...
Das war ein Desaster. Mülldeponie.
Eine Mülldeponie.
Ja.
Haya Molcho ruft jetzt die Söhne einzeln an und beordert sie nach Hause. Also deine Söhne hin und wieder geben auch Interviews und sagen, ich sah auf dem Display meines Handys die Telefonnummer meiner Mutter, die sagte, es wäre jetzt gut, wenn ihr nach Hause kommt, lasst das Studium mal sein, weil ich mache ein Restaurant auf.
Ich muss dich nur korrigieren, das Studium war gerade beendet.
Ach so,
das war
verstehe.
Mein Glück. Nuril und Eleonor, der dritte ist erst ein Jahr später. Ich will dir eins sagen, weil du hast gesagt, Familie, Liebe, Leidenschaft. Ob die Jungs das freiwillig gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben das zuliebe für mich gemacht. Weil sie haben gesagt, wir sind jung. Meine Mutter war für uns da. Warum sollen wir nicht helfen? Wir sind gerade fertig. London war in London, Elio war in Eventmanagement. Die sind wirklich am nächsten Tag gekommen. Und dann haben wir uns das angeschaut. Sami war auch dabei. Und Sami war ein Gegner für Gastronomie. Ein Gegner. Weil er sagt, das ist Tag und Nacht Arbeit. Das wünsche ich mir nicht, meine Jungs. Aber wir haben uns alle dort getroffen und der Platz war die richtige Karma, richtige Energie. Und wir haben gesagt, ja, wir probieren es. Mutig sein.
Es mag kein Zufall sein, dass der zweite Song, den sich Haya Molcho gewünscht hat, All Around the World heißt. Das ist fast ein Credo. Und welche Rolle spielt der Song in deinem Leben, von Barry White und Lisa Stansfield gesungen?
All Around the World. Ich war überall auf der Welt und das ist das Leben. But I'll find somewhere, somehow. And you know, Barry, I'll never give up looking for my baby.
Don't ever. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. I'm gonna find you
someday, some way.
Ooh, we had a quarrel, well, and I let myself go. I said so many things, well, things he didn't know. When I was so close, so bad, and I don't think he's coming back.
Das war Gewünscht von Haya Molcho, die dankenswerterweise bei Maya Burkhardts Frauengeschichten ist, von Barry White und Lisa Stansfield, All Around the World. Lisa Stansfield ist eine Sängerin, die eine bestimmte Rolle in Hayas Leben spielt, denn sie erinnert dich an deine Mutter.
Ja, wenn man sie sieht, ja, gerade in dem Bild, wo sie auch mit ihm zusammen singt, ist das ein Ebenbild von meiner Mutter, diese grünen Augen, die Kastanienfarben. Und immer, wenn ich Sehnsucht zu meiner Mutter habe, höre ich mir das Lied an, natürlich im YouTube, wo ich auch das Gesicht sehe. Ja, meine Mutter fehlt mir sehr, sehr.
Was war es für eine Frau?
Ja, die war der Ruhepol, ja. Mein Vater war der Bon Vivant, der war der Gypsy, der hatte überall gereist. Und meine Mutter war die Traditionelle, die eigentlich uns erzogen haben, ja. Ohne meine Mutter wäre ich heute ein ganz anderer Mensch, ja. Dass ich diese Tradition noch lebe, dass ich auch immer wieder Ruhe brauche, das war meine Mutter sehr stark.
Aber du bist deinem Vater sicherlich ähnlicher als deine Mutter.
Absolut, aber ich habe meine Mutter sehr gebraucht.
Balagan, habe ich das richtig ausgesprochen? Mhm. Balagan ist ein sympathisches Chaos, glaube ich.
Ja.
Ist das ein hebräisches Wort?
Ja, das ist einer, ich habe gehört, in Israel ist es einer der meisten benutzte Wort, Balagan.
Balagan.
Israel ist ein Balagan, ist ein Tovavo, ein sympathisches Chaos, ein drunter und drüber. Unser Essen nennen wir Balagan. Ja, warum Balagan? Weil du hast einen Tisch voller kleine Speisen und man geht, die Hand geht drüber, der andere reicht es dir rein, du mischst, du trennst und du verkostest zusammen. Das ist ein Essen mit Balagan und das ist absolut unser Konzept.
Eine Astrologin hat dir gesagt, dass eines Tages alle vier Jungs dir beruflich nicht nur helfen werden, sondern mit in dein Unternehmen einsteigen werden. Ihr seid, glaube ich, gleichberechtigte Gesellschafter.
Ja.
Aber ich glaube, die Chefin sitzt vor mir. Die Jungs haben akzeptiert, da wo Mutter ist, ist der Chef und wir ordnen uns mal ein bisschen hinten
Das ist das erste Mal, wo ich dir komplett widerspreche.
Ah.
Ja, Gott sei Dank. Nicht immer hast du recht, nein. Wir sind erstens einmal, war ich niemals die Anfängerin. Nanny, das Restaurant, haben wir gemeinsam begonnen. Gemeinsame Gleichberechtigung, ja. Jetzt, was Tolle ist in einem Familienbetrieb, und da fängt an, wo du sagst, einer ist dominant und die anderen sind dahinter. Ich wollte nie Jungs haben, die keine Eier haben. Ich wollte selbstständige, selbstbewusste Männer haben. Dadurch, dass jeder Einzelne ein Spalte in unserem Unternehmen hat, nur so kann ein Familienunternehmen funktionieren. Was ich mache, ist das Kochen. Alles andere, ob das jetzt feine Finanzen, Marketing, Personal, das machen die Jungs. Einer ohne den anderen könnte nicht diese Unternehmen führen. Das heißt, wir sind absolut gleichberechtigt. Es gibt keine einzige, der dominant. Und wenn jemand dominant ist, ist das der Ilan. Der sagt uns, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, ob wir Geld haben oder nicht. Der macht die Finanzen. Er ist der Dominante.
Das, wenn man mit dir spricht als Israeli, natürlich auch das Kochen wieder eine politische Bedeutung haben kann, habe ich daran gemerkt, du hast nicht geruht, bis du eine Tahina, das ist eine Sesampaste, bis du eine Tahina so bekommst, so zugeliefert bekommst, wie du sie dir vorstellst.
Absolut, du hast vollkommen recht. Tahina ist diese Sesammasse, was man in orientalischen oder israelischen oder libanesischen Küche, Middle East, ohne Tahina ist das für euch wie, was habt ihr in Deutschland, wo ihr nicht ohne dem könnt?
Wir haben so etwas nicht.
Habt ihr so eine Mayonnaise?
Weil wir wahrscheinlich diese Sinnlichkeit nicht mit dem Essen verbinden. Dummerweise, ich würde jetzt etwas hilflos Salz und Pfeffer sagen, aber das ist natürlich im Angesicht einer
Tahina.
Jetzt hast du das von einem Mann bekommen, der in den, darf ich das aus der, im Beisein einer Israelin sagen, der in den besetzten Gebieten
lebt. Selbstverständlich. Ich bin übrigens links, ja, also du kannst mich alles fragen, ja. Ich habe ihn entdeckt.
Jakob
vom Arbracha. Arbracha ist der heilige Berg. Und Jakob sitzt mit seiner kleinen Produktion zwischen Israel und den besetzten Gebieten, Palästina, genau in der Mitte. Dieser Jakob hat drei Religionen. Der macht die christliche, muslimische und jüdische Religion.
Der Samaritaner.
Genau. Und diese Familie kennengelernt zu haben, war für mich eine Bereicherung. Und ich glaube, dass unsere Hummus, und da bin ich sehr, sehr stolz, eigentlich einer der besten Hummusse sind, weil wir seine Tahina mit benutzen. Das ist so wie ein gutes Olivenöl oder ein schlechtes Olivenöl. Das ist wie Gold. Für uns ist das, für unsere Produktion, was wir machen, ist das für uns wie Gold. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir diese wunderbaren Menschen und Produzenten kennengelernt haben.
Und man muss sagen, als du diesen Produzenten von Tahina ausfindig gemacht hattest, hatte zunächst deine Familie etwas dagegen, dass du ein Taxi besteigst und dorthin fährst, weil es für eine Israelin nicht ohne Risiko ist, dorthin zu fahren. Und das vierte Taxi hatte ich erst mitgenommen.
Also meine
dorthin.
Familie nicht einmal, die wusste nicht einmal, weil ich wusste, sie hätte mich gesperrt zu Hause. Sondern ich habe versucht, wirklich Taxifahrer zu nehmen. Jeder hat sich verweigert, bis so ein Dreadler, so ein Hippie-Typ mit so einem alten Wagen gekommen ist. Ich wusste, er muss Geld verdienen. Und der hat mich dorthin gebracht. Und das Tolle ist, er hat sich auch befreundet mit denen, weil die haben ihn gleich so Tahina mitgebracht. Und er ist nur noch Abracha Tahina. Eine schöne Geschichte
eigentlich. Eine wunderbare Geschichte. Es ist gut erbracht bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Haya Molcho ist unser Gast, dass wir auch immer einen Rod Stewart-Song spielen. Das ist heute ein Song, der eigentlich von Eric Clapton ist, aber Rod Stewart hat ihn auch gesungen und wie ich finde, gar nicht so schlecht. Lay Down Sally. Talk to. Lay down, Sally. No need to Haya Molcho ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Lieber Haya, du hast eben erzählt, dass du links bist. Das gibt mir Gelegenheit, doch eine politische Frage auch zu stellen. Mhm. 1995 ist Yitzhak Rabin ermordet worden, der den Friedensnobelpreis mit Arafat bekommen hat. Damals war man, glaube ich, dem Frieden näher als heute. Wir leben heute in einer Zeit, wo Trump darüber nachdenkt, das amerikanische Botschaftsgebäude von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen zu lassen. Damit ist die Zwei-Staaten-Lösung so weit entfernt, wie sie nie vorher war, und die Gefahr von Konflikten so groß wie nie. Machst du dir Sorgen? Ist die Entwicklung eine, die dich manchmal auch nicht schlafen lässt?
Selbstverständlich mache ich mir Sorgen, weil du weißt, ich bin sehr gebunden an Tel Aviv. Wir haben dort eine Wohnung. Wir fliegen jede 3 Monate. Man muss wirklich sagen, es gibt 2 Seiten. Es gibt einmal diese streng orthodoxen Seiten, die natürlich für Netanyahu, und dann gibt es auch die Liberalen, dass man nicht ignorieren darf. Viele Menschen sind für den Frieden. Viele Menschen sind, besetzte Gebiete auch wieder zurückzugeben. Und ich will dir eins sagen, Rabin und Shimon Peres, die waren bei uns ein- und ausgegangen. Das waren Patienten von meinem Vater. Und der Shimon Peres war auch beim Tod von meinem Vater. Er hat die Rede in seinem Grab gehalten. Also wir sind aufgewachsen mit Rabin und Shimon Peres. Da musst du mich jetzt gar nicht mehr fragen, in welche Richtung ist meine ganze Familie und wie wir uns wünschen, das einmal gemeinsam zu leben mit den Palästinensern und den Israelis in einem Land.
Du bist Unternehmerin, du bist Gastronomin, du bist Köchin, du bist ein sehr politischer Mensch. Verbindest du mit deiner Arbeit die Hoffnung, so naiv es auch sein mag, verbindest du mit deiner Arbeit, die Hoffnung, die Welt ein bisschen besser zu machen? Die Menschen zusammenzubringen?
Ich glaube, ich bin auch eine Praktikantin. Wir haben jetzt sehr viele Flüchtlinge, die jetzt auch in Österreich sind. Ja? Ich habe jetzt sehr viel mit Flüchtlingen gearbeitet. Wir haben auch sehr viel gedreht. Ich habe versucht, durch die Küche, die Kommunikation, durch das Essen. Was heißt, die Flüchtlinge kommen von Syrien, von den ganzen Middle East. Wenn man gemeinsam kocht, vergiss mal die ganze politische, weil du merkst, wie ähnlich wir alle sind und wie verrückt es ist. Ja? Wir sind ja eigentlich wie Brüder und Schwestern, die gleiche Mentalität. Und dass diese Leute Krieg führen, beim Kochen vergisst du alles. Und ich bin sehr aktiv, ja, was alles politisch jetzt auch mit Flüchtlingen, wir helfen Flüchtlingen, wir stellen sie jetzt ein, wir kämpfen, damit sie Arbeitsplätze haben. Natürlich ist Nanny auch sehr politisch und wir werden das immer sein, weil wir sind soziale Menschen.
Der dritte Song, den sich Haya Molcho gewünscht hat, ist von Sam Cooke. Ein Meister seines Fachs, ein großer Soul-Sänger. Rod Stewart hat ihn übrigens oft gecovert. A change is gonna come.
Ich glaube daran.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Change is gonna come. Haya Molcho ist bei uns zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Als Trump gewählt wurde, was hast du mir eben erzählt, während der Song lief?
Das war genau das Thema, was ich jeden Tag gehört habe. Change is gonna come. Hoffentlich einmal drastisch.
Peres, wir haben auch darüber gesprochen, der große Politiker Israels, der so viel für den Frieden versucht hat zu machen, und mit seinem Leben hat bezahlen müssen. Der war zu Gast bei euch in Österreich.
Ja, er war damals auch zu Gast bei uns und er war eine wirkliche politische Persönlichkeit. Und er hat uns angerufen und hat gesagt, Sami Haya, ich möchte zu euch kommen, organisiert mir ein Abendessen, bitte keine Politiker, nur Künstler. Und damals haben wir natürlich den Brandauer, den André Heller, den Ari Brauer und eingeladen. Es war ein wunderbarer intellektueller Kunstvolles. Und ich habe natürlich damals schon sehr viel gekocht. Er hat mein Essen geliebt, übrigens, der Shimon. Und das war ein gelungener Abend. Und ich muss ehrlich sagen, das werden wir auch nie vergessen.
Shimon Peres war ein Intellektueller?
Ja, er war zu intellektuell damals für das Volk, deswegen hat er nie Chancen gehabt in Israel. Zum Schluss wurde er respektiert. Gott sei Dank ist er mit Würde von uns gegangen, weil er hat wirklich Respekt von dem Volk bekommen zum Schluss.
Aber Bruno Kreisky war auch mit.
Ja, also Bruno Kreisky war auch ein Freund.
Wir waren auch ein Intellektueller, ja, auch ein Mann des Theaters.
Ein Visionär.
Ja.
Alle diese Politiker, die auch mit Kunst, der Kreisky hat, wir waren oft bei ihm eingeladen und waren nur die Künstler und Intellektuelle waren bei ihm eingeladen. Ja? Es gibt eine schöne Geschichte, er hat uns eingeladen, Sami und mich. Wir standen vor seinem Haus, er macht uns mit Morgenmantel die Tür auf, der Kreisky. Und wir haben gesehen, wieso sind wir mit Morgenmantel? Wir sind eine Woche zu früh gekommen. Ja? Er hat uns reingebracht und wir haben einen tollen Abend verbracht. Das war wirklich eine wahre Geschichte. Eine Woche zu früh gekommen.
Und Kreisky war Bundeskanzler Österreichs, er war Sozialdemokrat, ja, er war Jude.
Ja.
Und gleichzeitig in seiner Zeit als Bundeskanzler war Wien eine Hochburg der Diplomatie, gerade auch was die Interessen der Araber und Palästinenser anging.
Ja, er hat voll seine Meinung gesagt, er war jüdisch, aber sehr, sehr neutral und hat wirklich auch für den palästinensischen Staat gekämpft, der Kreisky. Er war aber auch wirklich, er hatte auch nie als Jude gelebt oder die Tradition. Mhm. Er war eigentlich ein Atheist, wenn du mich so fragst, was ich nicht bin.
Du bist Jüdin,
ja,
im Selbstverständnis, eine, ja, leidenschaftliche Frau. Was heißt es, heute Jüdin zu sein?
Was ich meine Kinder, meinen Söhnen mitgegeben habe und Sami, für uns ist Judentum ist auch Tradition, ist eine Geschichte und das ist auch eine Erziehungssache. Bei uns war, als wir die Kinder erzogen haben, es gab es nie, dass die Kinder nicht dabei sein durften. Das Jüdische, man hat immer gesagt, die Juden sind die Gelehrten. Das war nicht, weil wir die Gelehrten waren, sondern der Vater, der gebetet hat, seinen Sohn auf dem Schoß und er war immer dabei. Unsere Kinder waren immer dabei und wurden nie isoliert. Das hat auch eine Teil von der Erziehung, das Judentum zu tun. Wir machen Tradition, aber wir sind nicht religiös. Ich esse auch gerne Prosciutto.
Erreicht dich Antisemitismus?
Immer wieder, aber das ist, gehört dazu. Es gibt es überall, auch, man mag auch Österreicher oder Deutsche da oder da nicht. Es ist immer wieder uns vorgekommen, aber nicht gravierend, dass ich sage, ich fühle mich nicht wohl. Ich liebe Wien, ich bin gerne in Europa und es ist sehr selten passiert, wo ich das wirklich körperlich gespürt habe. Ich kann eigentlich sagen, nein, sehr, sehr wenig.
Wenn man sich eine Stunde mit Haya Molchow unterhalten darf, dann steckt einen dieser Optimismus, diese Lebensbejahung an. We are doers, not thinkers, hast du mal über dich gesagt. Wir sind Macher, keine Bedenkenträger, würde man sagen. Leidenschaft ist ein Wort, was du immer wieder im Munde führst.
Ja.
Und du hast eben schon mal von den Gästen gesprochen, die Peres sich gewünscht hat bei euch zu Hause.
Ja.
Außer Bruno Kreisky, bitte keine Politiker, sondern Künstler. Und du hast Arik Brauer erwähnt. Und
natürlich.
Arik Brauer, ein Mann, der hier im Norddeutschen in den 70er, 80er Jahren bekannter war als jetzt, als Sänger, als Maler, als Tänzer, der hatte einen Vater. Arik Brauer, Jude, hatte einen Vater, der im KZ umgekommen ist, der Schuster war.
Ja.
Und Arik Brauer hat wohl immer erzählt, dass sein Vater ein leidenschaftlicher Schuster gewesen sei.
Absolut. Und er hat damals als Kind schon angefangen, mit ihm handwerklich zu arbeiten. Und für mich ist, wenn du fragst, Arik, für mich ist das der absolute Renaissance-Typ, ob der jetzt singen, tanzen, malen kann und vor allen Dingen einer unserer besten Freunde. Ja? Arik ist wirklich da, wenn es mir schlecht geht, würde ich den Arik anrufen, hast du Zeit, eine Stunde mit mir in Wienerwald spazieren zu gehen?
Wir können das Gespräch nicht schließen, ohne über den Sohn gesprochen zu haben, der sich als einziger dem Sog der Mutter entzogen hat, der Sog Richtung Gastronomie, und zwar Nadif.
Ja.
Nadif ist Schauspieler und man muss sagen, er hat sowohl eine Nebenrolle neben John Malkovich in Klimt gespielt, also die Verfilmung des Lebens des großen Malers Klimt. Dann hat er aber auch mit Jeff Goldblum gespielt, also durchaus Namen. Der Mann macht seine Karriere und er hat jetzt vor gar nicht langer Zeit in Berlin.
Ja, es war sein letzter Film. Er hat das produziert, gespielt. Nadiv ist nicht derjenige, der jetzt wartet, bis man ihn holt. Er macht das schon vorher selber. Er ist genauso mutig wie wir. Eigentlich macht er parallel. Wir haben ein Lokal genommen. Er hat einen Film gedreht, produziert, Schauspieler bezahlt, hat Sponsoren gefunden und sein Film History of Now ist jetzt in den österreichischen Kinos. Läuft es? Oder ist gelaufen gerade? Und ich glaube, der Nadiv, also ich bin überzeugt, er wird seinen Weg machen, weil das ist seine Passion, das ist seine Leidenschaft und das wird er auch machen. Und übrigens ist er ein Klon von Sami, ja? Er schaut ihm genauso aus. Er
sieht ihm sehr ähnlich, ich habe Fotos gesehen davon.
Ein Wahnsinn. Sehr, sehr ähnlich. Ja, ich verwechsel sie oft, ja.
Wer hat das Catering gemacht, als Nadiv Premiere hatte?
Aber selbstverständlich, das Nanny. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Die drei und die vier Söhne zusammen würden alles füreinander tun. Und der Nadiv wird voll unterstützt von uns. Und das Schöne ist, die Produktionsfirma von Nadiv, von dem Filmproduktion, der heißt Nanny. Und der Sami von seine Vogel und der Jäger, der erste Movement ist in deinem Logo drauf. Das heißt, Sami ist dabei, Nadiv ist dabei und Nanny ist dabei. Familie ist wieder zusammen.
Schön, liebe Haya, dass du meiner Einladung gefolgt bist zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Viel
so
Glück,
gerne.
Viel Glück auf all deinen Wegen.
Danke, danke dir. Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.